Mein Thema war die Auswahl antidiabetischer Therapie hinsichtlich Wirkung auf die diabetische Nierenerkrankung. Wie Sie vielleicht alle mitbekommen haben, in den letzten 2-3 Jahren hat sich in der Studienlandschaft rund um den Diabetes sehr viel geändert. War es früher so, dass praktisch die blutzuckersenkende Wirkung die einzige wesentliche Fragestellung war, die im Vordergrund jeder Studie stand und dann vielleicht im Vergleich zu Mitbewerbern, anderen Substanzgruppen, hat sich alleine durch die Änderung, die die amerikanische Zulassungsbehörde FDA eingeführt hat, nämlich dass Sicherheitsstudien für kardiovaskuläre Endpunkte gebracht werden müssen, also dass hierzu eigene Studien unternommen werden müssen, hat sich sehr viel getan. Und ein Nebenprodukt war auch, dass man in etlichen dieser Studien plötzlich auch nachgesehen hat, ob vielleicht Auswirkungen auf Nierenendpunkte gegeben sind. Zu Beginn möchte ich ein bisschen theoretisieren und genau um diese Endpunktaktivitäten ein paar Worte verlieren. Es gibt sogenannte Pitfalls of Outcome Reporting, also was kann es alles an Fallgruben geben, wenn Studien berichtet werden? Und es hat schon vor vielen Jahren mit einer sehr großen Studie, wenn ich es richtig weiß, war es eine Blutdruckstudie mit über 20.000 Patienten, die überwiegend im angloamerikanischen Raum durchgeführt worden ist. Und dort hat man dann im Nachhinein erfahren, dass ein Zentrum, das immerhin etwa 500 Patienten eingebracht hat, aus der Auswertung komplett rausgestrichen worden ist. Die Begründung war, die Ergebnisse dieses einen Zentrums weichen so stark von allen anderen Ergebnissen ab, dass sie irgendwie nicht so ganz glaubwürdig sind und daher lassen wir es lieber weg. Das wäre sowas wie ein inkomplettes Berichten, ein selektives Berichten von Ergebnissen. Und es hat ja auch bereits entsprechende Gegenregulative gegeben, dass mittlerweile jede Studie in einem Studienregister, zum Beispiel in Clinical Trials, angemeldet werden muss. Und dort kann man auch im Nachhinein noch nachschauen, wie die Studie geplant worden ist, was man sich da alles gedacht hat, welche Fragestellungen hat man formuliert und welche Endpunkte untersucht man denn? Also dieses Selektive vielleicht weglassen, beispielsweise, um ein Beispiel aus meinem nephrologischen Bereich zu bringen, ob ich etwa berichte, wie viel Prozent von Patienten die Dialyse erreicht haben oder nach wie langer Behandlungszeit sie die Dialyse erreicht haben, da kann es ja durchaus sein, dass sowohl bei der Therapie A wie bei der Therapie B gleich viele Patienten, die den Zustand der End-Stage Renal Disease, der terminalen Niereninsuffizienz erreichen. Aber es kann auch sein, dass die Therapie 1 oder 2 das in viel schnellerem Ausmaß macht. Und wenn das womöglich die in der Fragestellung interessante Therapie ist und ich unterdrücke so ein Ergebnis, dann hat man den Eindruck, aha, es ist halt diesbezüglich kein Unterschied. Ein weiterer Punkt wäre dann, dass man inkorrekte Endpunktparameter wählt, um eine bestimmte Fragestellung zu beantworten. Um es einfach zu machen, klare, harte Endpunkte wären die Sterblichkeit, die Morbidität, also ob zum Beispiel wiederum bezogen auf die diabetische Nierenerkrankung bei Diabetikern irgendwann eine Nierenschädigung auftritt unter einer bestimmten Therapie. Also was wird eigentlich untersucht? Wiederum ein Beispiel, wie Erythropoetin entdeckt worden ist, mit dem man ja die Anämie behandeln wollte, war das allererste natürlich, macht Erythropoetin einen Anstieg des Hämoglobins, vermehrt es die Erythrozyten. Und erst bei genauerer Betrachtung ist man dann draufgekommen, dass eine Normalisierung des Blutbildes gar nicht so wünschenswert ist, weil in dieser Gruppe, die einen normalen Hämoglobin, ein normales Hämoglobin oder den normalen Hämatokrit erreicht haben, traten dann sogar mehr Schlaganfälle auf, als in der Gruppe, wo das nicht der Fall war. Also es ist nicht immer so einfach, wie man das regelt. Und zum Schluss könnte es auch natürlich sein, dass irgendetwas falsch gemessen wird, dass irgendein Surrogatparameter hergenommen wird, der aber nicht einen linearen Verlauf nimmt, sondern der vielleicht ein Auf und Ab zeigt und daher gar nicht so gut geeignet ist. Und die Konsequenz ist, wir brauchen so etwas wie einen Standard, nach dem die Endpunkte von Studien berichtet werden, nachdem Studien ausgewertet werden. In der Nephrologie wäre etwa typisch, das Serumkreatinin herzunehmen, und es gibt Studien, die begnügen sich bereits damit zu sagen, ein Anstieg von 20%, jetzt kommt auch der Zeigner, ein Anstieg von 20% ist ausreichend, andere sagen 30%, 50% oder auch eine Verdoppelung im Vergleich zum Ausgangswert ist das Maß der Dinge, das ich in meiner Studie anwende. Ein zweiter solcher Parameter wäre die Albuminurie oder Proteinurie, wo eben entweder eine im Normbereich gelegene minimale Eiweißausscheidung, eine sogenannte Mikroalbuminurie, also das wäre etwa 30 bis 300 Milligramm pro 24 Stunden, oder wenn es über 300 Milligramm ist, eine Makrohämaturie, die als Maß der Dinge herangenommen wird. Gerade die Albuminurie weiß man aber, dass die von Tag zu Tag hohe Variabilität, man spricht von mindestens 20%, und in manchen Studien ist das auch noch wesentlich höher, und es kann auch sein, dass im longitudinalen Verlauf diese Kurve ein Auf und Ab zeigt und nicht eine lineare Progression. Zwei positive Beispiele aus dieser ganzen Neuentwicklung waren dann die LIDA-Studie und die EMPAREC-Studie. LIDA mit dem Liraglutid, einem GLP-1-Antagonisten, und die EMPAREC-Studie mit einem SGLT2-Hemmer, wo erstmals wirklich harte Endpunkte definiert worden sind, allerdings dann als zusammengesetzter Endpunkt präsentiert wurden. Solche harten Endpunkte sind das Neuauftreten oder die Verschlechterung einer Nierenerkrankung, dann das Neuauftreten einer Makroalbuminurie, die Verdoppelung des Serumkreatinins, wenn gleichzeitig damit die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate unter 45 Milliliter pro Minute kommt, oder die Einleitung einer Nierenersatztherapie in Form von Dialyse oder Transplantation und auch der Tod aus renaler Ursache. Ich gebe gleich wieder zu bedenken, dass das insofern ein bisschen problematisch ist, als ein zusammengesetzter Endpunkt eigentlich nur dann korrekt gewählt wäre, wenn man davon ausgehen darf, dass jedes dieser Ereignisse mit der gleichen Häufigkeit in der geplanten Studiendauer auftreten wird. Das ist aber nicht der Fall. Studienzeiten von 2 bis 3 Jahren, wie sie jetzt durchaus üblich sind, und das lässt sich machen, indem man halt die Zahl der Patienten vervielfacht und statt 2000, 6000 oder 10.000 Patienten in die Studie einschließt, dann kann ich innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums von oft nur 2,5, 3 Jahren bereits genügend Endpunkte generieren. Aber beispielsweise Dialyse hat eine Studie von Professor Biesenbach aus Linz vor vielen Jahren schon gezeigt, tritt ungefähr erst nach etwa 6 bis 7 Jahren Dauer der diabetischen Nierenerkrankung ein, in gleicher Häufigkeit bei Typ 1 wie bei Typ 2. Wir haben uns das durch den Kopf gehen lassen und haben dann als neuen Vorschlag formuliert, dass so ähnlich wie es jetzt schon längere Zeit üblich ist, von den MACEs, den Major Adverse Cardiovascular Events, zu sprechen, auch ein neues Akronym zu definieren, nämlich die MARE. Ich spreche es gerne im Italienischen aus, weil das einfach lustiger klingt, als von MAER zu sprechen, die Major Adverse Renal Events, die allerdings erst genau zu definieren sein werden. Und was hat mich zu dem gebracht? Das werde ich Ihnen dann gleich in der nächsten Tabelle zeigen. Die Tatsache, dass, wenn man die einzelnen Medikamente, die antidiabetisch eingesetzt werden, untersucht, dass man draufkommt, dass die zwar alle hinsichtlich Blutzuckersenkung, HbA1c und Ähnliches gut untersucht sind, aber nicht, was die Auswirkung auf Komorbidität anlangt. Und das ändert sich Gott sei Dank und positiverweise in den letzten 3-4 Jahren durch diese kardiovaskulären Sicherheitsstudien. Dieses MARE hat einerseits harte Endpunkte auf der rechten Seite, wo so Dinge dazugehören wie der Beginn der Renal Replacement Therapie. Natürlich gehören dazu Punkte wie Lebensqualitätsmessungen oder andere patientenzentrierte Ergebnisse, die Patienten zum Beispiel als Selbstberichte abgeben. Es könnte auch ein harter Endpunkt sein, dass sich auf der Ebene von Nierengewebe histologisch etwas tut, wo man eben dann Nierenbiopsien vor einer Therapie und nach einer Therapie zum Beispiel benötigt. Das ist natürlich auch der Tod aus renaler Ursache oder eben die aufgrund der hohen Inzidenz auch die kardiovaskuläre Sterblichkeit. Und das wären typische primäre Outcomes, die uns dann, wenn die Studien gemacht sind, befähigen zu sagen, das sind Parameter, mit denen wir uns für eine bestimmte Behandlung bevorzugend gegenüber einer anderen Behandlung entscheiden. Und dann gibt es andere Marker, die eher als Surrogatmarker zu sehen sind, wie zum Beispiel, ob die glomeruläre Filtrationsrate abfällt, ob sie immer weniger wird, ob die Urin-Albumin-Kreatinin-Ratio neu positiv wird oder sich verschlechtert oder ob sie vielleicht rückbildungsfähig ist. Es sind eine Vielzahl von neuen Biomarkern in der Untersuchung und das sollten aber eigentlich eher sekundäre Endpunkte sein, die mir dann auch im klinischen Alltag helfen, eine bestimmte Behandlung zu monitieren. Wir haben diese Daten in dieser Publikation zusammengefasst, die ist übers Internet frei verfügbar, wer sich da noch genauer einlesen möchte. Und jetzt kommt etwas, was ich selber bei jedem Vortrag hasse, aber ich möchte Ihnen die zentrale Tabelle dieser Studie zeigen und Sie trösten. Ich werde über alle diese Punkte jetzt dann sofort im Einzelnen sprechen. Was wir versucht haben, ist eine Übersicht zu geben, dass die verschiedenen Medikamentengruppen, ganz links angeführt, die Biguanide, die Sulfonylharnstoffe, die Alpha-Glucosidase-Hämmer und, auf bestimmte Endpunkte, sei es einen zusammengesetzten renalen Endpunkt, sei es die einzelnen Endpunkte, wie zum Beispiel neu auftretende diabetische Nierenerkrankung oder neu auftretende Albuminurie, oder Wechsel von Albuminurie zur Makroalbuminurie oder ob ein signifikanter Abfall in der glomerulären Filtrationsrate, das Erreichen der End-Stage-Kidney-Disease, Tod aus renaler Ursache oder Tod aus jeder Ursache. Und das, was Sie vielleicht schon erkennen können, dass bei den allermeisten Punkten NT not tested steht. Und ich möchte jetzt die einzelnen Punkte mit Ihnen durchgehen. Als erstes das ja immer noch an erster Stelle stehende Metformin, das eigentlich die First-Line-Therapie für jeden Diabetiker sein sollte. Ich muss mich jetzt ein bisschen korrigieren. Metformin wurde in der UK-PDS-Studie untersucht hinsichtlich seiner zuckersenkenden Wirkung, aber auch damals wurde bereits ein sogenannter zusammengesetzter Endpunkt, ein Mikrovascular Outcome, wo eben auch die Auswirkungen auf die Retina, auf die proliferative Retinopathie und verschiedene andere Marker gemeinsam mit der Nierenschädigung zusammengefasst worden sind. Ich habe Ihnen hier eine Untersuchung, das ist zwar keine Studie, sondern eigentlich eine Datenbankanalyse aus der Veterans Affairs Administration. Das ist diese amerikanische Veteranenorganisation, die über 340.000 Patienten, Veteranen sind überwiegend Männer, also wir wissen aufgrund dieser Untersuchung zumindest, was wir Männern raten sollten, untersucht haben und gesehen haben, rund 61.000 haben Metformin bekommen, rund 30.000 haben einen Sulfonylharnstoff bekommen und immerhin fast 2.000 das damals noch zugelassene Rosiglitazon, ein Glitazon, heute ist noch das Pioglitazon verfügbar. Und was sich in dieser Studie gezeigt hat, war ein deutlicher Unterschied bezogen darauf, dass eine persistierende Reduktion der glomerulären Filtrationsrate um mehr als 25% oder das Erreichen einer Dialysepflichtigkeit durch diese verschiedenen Medikamente doch unterschiedlich hervorgerufen wird. Sie sehen in der durchgezogenen dicken Linie die Kurve für das Metformin im Verlauf von 4 Jahren und praktisch parallel geht diese gepunktelte Kurve mit dem Rosiglitazon und deutlich schlechter, also mehr Verschlechterung der Nierenfunktion unter den Sulfonylharnstoffen. Also wenn man so will, gibt es für Metformin einen gewissen Vorteil gegenüber den zwei gegenüber der Vergleichsgruppe der Sulfonylharnstoffe. Und wenn man sich dann diese Medikamentengruppe genauer anschaut, so haben Autoren versucht, nach den Regeln von Cochrane einen Review zu machen und haben letztlich sehen müssen, dass aufgrund fehlender Daten, nämlich Vergleich Sulfonylharnstoff-Monotherapie mit anderen oralen Antidiabetika und auch Sulfonylharnstoffe bezogen auf mikrovaskuläre Endpunkte, eine Meta-Analyse überhaupt nicht möglich ist. Also man weiß es eigentlich nicht. Es ist nicht untersucht. Was schon untersucht ist, und davor möchte ich auch an dieser Stelle warnen, dass die Sulfonylharnstoffe ein hohes Hypoglykämie-Risiko in sich bergen, wie Sie wissen. Und diese Untersuchung von Ben Ami, der hat sich die Mühe gemacht, solche schweren Hypoglykämien zu analysieren. Die häufigste Ursache war, dass es sich um ältere Patienten über 60 Jahre gehandelt hat, aber dann die zweithäufigste war bereits, dass eine Niereninsuffizienz vorgelegen ist. Und es ist daher vor dem Einsatz von Sulfonylharnstoffen bei eingeschränkter Nierenfunktion eher zu warnen. Die nächste Gruppe, die Alpha-Glucosidase-Hemmer, die Acarbose, nicht besonders breit auf dem Markt vertreten. Da gibt es immerhin eine Studie aus Beijing in China mit über 600 Patienten und im Direktvergleich zum Metformin. Und wie der rechte Teil, und das ist das, was für Sie wichtig ist, zeigen soll, beide Substanzen sind imstande, einen Surrogatmarker günstig zu beeinflussen. Nach einem halben Jahr und nach einem Jahr nimmt die Albuminurie deutlich ab und interessanterweise unter der Acarbose sogar etwas mehr als unter dem hier schwarz markierten Metformin. Also zumindest anhand eines Surrogatmarkers, zwar schwache Evidenz, aber immerhin ein bisschen ein Hinweis, es könnte vielleicht für die Niere günstig sein. Warum das der Fall ist, weiß man nicht genau. Eine der Diskussionsbemerkungen zu dieser Thematik war, dass das auch eine gewisse blutdrucksenkende Wirkung hat. Und in der Studie haben ungefähr nur 15% in beiden behandelten Gruppen eine ACE-Hämmertherapie gehabt. Also sie haben eigentlich nicht den Standard einer antiproteinurischen nephroprotektiven Therapie gehabt. Und so könnte vielleicht dieser Unterschied zustande gekommen sein. Nächste Gruppe, die Glitazone. Für die Glitazone heute noch verfügbar das Pioglitazon. Gibt es tierexperimentell eine Unzahl von kleineren und größeren Untersuchungen, die zeigen, dass dieser PPAR-Gamma, diese Blockade einer diabetischen Nierenschädigung vorbeugt. Ein gewisser Vorteil der Pioglitazon ist, dass es keine Dosisanpassung benötigt, in Abhängigkeit von der Nierenfunktion. Allerdings muss man davor warnen, dass insbesondere Leute, die zur Flüssigkeitsretention neigen, die vielleicht schon eine beginnende oder eine manifeste Herzinsuffizienz haben, durch dieses Medikament in eine noch schlechtere Situation gebracht werden könnten. Es gibt dann verschiedene kleinere Untersuchungen, auch mit verschiedenen anderen Diabetikern. Ich habe Ihnen hier eine mit versus Acarbose gebracht, die gleich wirksam waren bezüglich EGFR und Albuminurie, und eine Meta-Analyse mit immerhin 2800 Patienten hat zeigen können, dass wiederum ein Surrogatmarker, eben die Albumin-Kreatinin-Ratio im Urin, günstig beeinflusst wird. Aber eine wirklich große Studie mit harten renalen Endpunkten fehlt leider auch hier. Nächste Gruppe, die Glucagon-like-Peptide-1-Analoga, eine der beiden Formen der Incretin-Mimetika. Hier hat es mit dem ersten Präparat, dem Exenatid, schon eine Reihe von Studien gegeben und eine entsprechende Meta-Analyse über 5.500 Patienten, wo man gesehen hat, dass egal ob Exenatid oder Placebo zur Standardtherapie dazugegeben wird, Niereninsuffizienz und akutes Nierenversagen gleich häufig vorkommen, und in einer Vergleichsuntersuchung zum Klimepirid, dass ein stärkerer Rückgang in der Albuminurie zu beobachten ist. Einen gewissen Durchbruch hat die Gruppe aber dann geschafft anhand von Liraglutid, die im LIDA-Programm wiederum aufgrund der FDA-Vorschreibung der kardiovaskulären Sicherheitsstudie interessante Ergebnisse gebracht hat. Dort wurde neben dem primären Endpunkt dieser kardiovaskulären Major Adverse Events auch als präspezifizierter renaler Endpunkt, ein zusammengesetzter Endpunkt, untersucht. Und ich zeige Ihnen hier eben diese Kurven. Es wurde einerseits das Neuauftreten einer persistierenden Makroalbuminurie, die Zeit bis zum Auftreten eines zusammengesetzten Endpunkts aus Makroalbuminurie, Verdoppelung des Serumkreatinins, das entspricht übrigens einer 57-prozentigen Reduktion der EGFR, das ist immer gleich viel Prozent, Eintreten von End-Stage Renal Disease or Renal Death. Und wie Sie sehen, wandern die Kurven nach einem Jahr deutlich auseinander und bewegen sich danach auch nicht hundertprozentig parallel, sodass ein gewisser Vorteil hinsichtlich Nierenendpunkt da ist. Aber ich habe in den Mittelpunkt gerückt, dass die Makroalbuminurie der entscheidende Treiber war. Also die Untersuchungen bei den anderen waren gering. Ich schaue, ob ich das nur mal zurück. Ja, Sie sehen also rechts unten die Zeit bis zum Auftreten einer End-Stage-Kidney-Disease, die Kurven nicht wesentlich voneinander getrennt, die Verdopplung des Serumkreatinins, die Kurven ebenfalls fast deckungsgleich, allerdings die Makroalbuminurie in einem Zeitraum von hier 50 Monaten, also immerhin über 4 Jahre, deutlich unterschiedlich. Nächste Gruppe, die DPP-4-Hämmer. Bei den DPP-4-Hämmern sind alle, die derzeit bei uns auf dem Markt verfügbar sind, untersucht worden, und es konnte die Sicherheit nachgewiesen werden, und es konnte auch wiederum auf den Surrogatmarker Albuminurie ein gewisser positiver Effekt gezeigt werden. Ich habe mir hier bewusst die ganz zuletzt präsentierte Untersuchung mit dem Linagliptin herausgenommen, die Carmelina-Studie, die erst vor glaube ich, 2 oder 3 Wochen publiziert worden ist. Und Sie sehen auf der linken Seite wiederum die kardiovaskuläre Sicherheit. Das war wiederum der Grund, die Studie zu beginnen. Die Kurven sind vollkommen deckungsgleich, also nicht mehr Herzereignisse unter Linagliptin als unter Placebo. Aber ein bisschen zur Enttäuschung der Autoren und der Firma ist herausgekommen, dass auch die sekundären Nierenendpunkte, und zwar war das eine bleibende Dialysepflichtigkeit, dann der Tod aufgrund des Nierenversagens oder eine bleibende Nierenfunktionsverschlechterung um mindestens 40% gemessen an der EGFR, dass dieser kombinierte Endpunkt nicht wirklich unterschiedlich war unter dem Linagliptin und unter dem Placebo. Also man kann sagen, es ist sicher, aber ein wirklicher Vorteil hinsichtlich Niere ergibt sich dadurch nicht. Ich komme zu den SGLT2-Hemmern. Ich habe Ihnen heute schon am Beginn berichtet, dass diese Studie gemeinsam mit der LIDA-Studie die ersten beiden Studien waren, die wirklich harte renale Endpunkte untersucht haben, wenngleich sie das auch in Form eines Composites, also eines zusammengesetzten Endpunkts gemacht haben. Ich hatte vor 2 Jahren die Gelegenheit, die beiden Erstautoren, rechts ist der Bernd Zinnmann, der die kardiovaskuläre Studie und links ist der Christoph Wanner, der die Nierenstudie präsentiert hat und sie haben mich gleich in die Mitte genommen und so ist das Foto entstanden. Was ist untersucht worden? Über 11.000 Patienten gingen in die Studie ein und was jetzt die renalen Endpunkte anlangt, wurde einerseits wiederum geschaut, tritt neu eine Nierenschädigung auf oder verschlechtert sich eine schon vorhandene Nierenschädigung? Tritt neu eine Makroalbuminurie auf und bleibt auch als solche? Verdoppelt sich das Serumkreatinin wiederum mit dem Zusatz, dass es dadurch zu einer EGFR-Abnahme unter 45 Milliliter pro Minute führt? Muss Nierenersatztherapie eingeleitet werden? Tritt Tod aus renaler Ursache ein? Oder eben der zusammengesetzte Endpunkt aus diesen letzten 3 Punkten. Und heraus kam Folgendes. Das erste Interessante war, dass die SGLT2-Hemmer sich so ähnlich verhalten wie auch die ACE-Hemmer. Das heißt, ganz zu Beginn, auf der Y-Achse sehen Sie hier die glomeruläre Filtrationsrate aufgetragen, ganz zu Beginn kommt es zu einer Abnahme der Nierenfunktion. Die GFR reduziert sich etwas. Allerdings, um danach einigermaßen stabil oder nur ganz wenig abzunehmen. Es sind deshalb 2 Kurven, weil in der Studie 2 Dosierungen, einmal 10 und einmal 25 Milligramm Empagliflozin eingesetzt wurden. Die beiden Kurven sind, wie Sie sehen, fast deckungsgleich, sodass man heute eigentlich zum Standard der 10 Milligramm gegangen ist. Unter Placebo war dieser Abfall zu Beginn nicht da. Dafür ist es ziemlich linear über die 4 Jahre, die hier untersucht worden sind, immer weniger und weniger und weniger geworden. Und was ich Ihnen nicht zeige, man hat dann auch noch analysiert, zum Ende der Studie wurden die Patienten nach einem Monat noch einmal hergebeten. Und dieser Abfall, der hier am Anfang stattgefunden hat, der hat sich wieder aufgehoben. Also wenn Empagliflozin beendet worden ist, dann ist die EGFR um diesen Prozentsatz auch wieder angestiegen. Der erste Punkt war das Neuauftreten oder die Verschlechterung einer Nephropathie. Und Sie sehen, dass das unter Placebo häufiger der Fall ist als unter Empagliflozin, wobei interessanterweise die Kurven bereits nach 3 Monaten auseinandergehen und dieser Effekt zu sehen ist. Und im zweiten Teil darf ich zuerst auf diese Kurve verweisen. Sie sehen, wenn man hier 100% aufträgt, wie klein eigentlich der Effekt insgesamt ist. Wenn man es dann groß herauszeichnet, und das ist dieses Insert, dann kommt eben heraus, dass der zusammengesetzte Endpunkt, den ich Ihnen vorhin gerade vorgestellt habe, unter Placebo deutlich häufiger auftritt. Die sogenannte Hazard Ratio war 0,54, das heißt, das Eintreten dieser Ereignisse reduziert sich um 46% gegenüber der placebo-behandelten Gruppe. Wenn man diese nicht lesbare Grafik dann etwas größer heraus vergrößert, dann kommt letztlich das heraus, nämlich dass alle Endpunkte, also das Neuauftreten oder die Verschlechterung, die gemeinsam mit kardiovaskulärem Tod, dann ohne kardiovaskulären Tod, dann die Progression zur Makroalbuminurie, die Verdoppelung des Serumkreatinins, die Einleitung der Dialyse, dass alle diese Endpunkte auf der unter Anführungszeichen richtigen Seite, nämlich zugunsten von Empagliflozin gelegen sind und keiner diese Linie überschritten hat. Einzige Ausnahme war das Neuauftreten einer Albuminurie bei Patienten, die vorher, vor Behandlung, vor Studienbeginn auch keine Albuminurie gehabt haben. Insulin. Beim Insulin ist es unbestritten, dass es eine klare Notwendigkeit gibt, wenn nicht mehr genügend Insulin vorhanden ist, wie das beim Typ 1 der Fall ist, dass dann Insulin ersetzt werden muss. Und es gibt hier bereits Studiendaten, die 30 Jahre überblicken. Das war diese DCCT-Trial, der den in der Pittsburgh Epidemiology Diabetes Complication Study noch weiter fortgesetzt worden ist. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann ist nach 30 Jahren unter der konventionellen Therapie in 25% eine Nephropathie aufgetreten. Das ist also diese Kurve mit den offenen Quadraten. Während es bei der DCCT-intensiven Behandlungsgruppe zwar um den Preis von deutlich mehr Hypos, nur in 9%, also in nur einem Drittel so viel wie unter konventioneller Therapie aufgetreten ist. Und bei einer mittelintensiven Therapie liegt die Kurve eben hier in der Mitte. Ähnliches gilt auch für die Retinopathie und kardiovaskuläre Erkrankungen, wo jeweils Vorteile zu sehen sind. Das ist ein blutzuckersenkender Effekt. Es gibt jetzt mittlerweile eine Vielzahl neuer Insuline. Sie sehen hier, dass praktisch alle renal ausgeschieden, metabolisiert werden. Oft weiß man es gar nicht so genau. Und dass sie auf jeden Fall alle eine Dosisanpassung benötigen, wenn eine zunehmende Nierenfunktionseinschränkung da ist. Der halt schon zitierte Georg Biesenbach hat das einmal systematisch untersucht und publiziert, dass der Dosis etwa um die Hälfte zurückgenommen werden muss, wenn eine noch nicht dialysepflichtige, aber doch schon weit fortgeschrittene Niereninsuffizienz vorliegt. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht, ob es Studien zu den einzelnen Medikamenten gibt hinsichtlich renaler Endpunkte, und das war wieder sehr enttäuschend. Es gibt sogar eine Meta-Analyse, die den Insulinen ein vernichtendes Zeugnis ausstellt und sagt, bei Typ-2-Diabetes bringt es eigentlich wenig. Anstelle einer Zusammenfassung möchte ich Ihnen etwas zeigen, was ebenfalls erst vor kurzer Zeit erschienen ist, nämlich die neuen von der amerikanischen und der europäischen Diabetesgesellschaft herausgebrachten Empfehlungen, wie man sich hinsichtlich blutzuckersenkender Therapie zu verhalten hat. Mir ist bewusst, dass die Grafik natürlich nicht lesbar ist, daher habe ich die entscheidenden Teile jetzt dann gleich als Vergrößerung herausgenommen. Entscheidend ist, wie seit vielen Jahren, dass als erstes entsprechende Lebensstilmaßnahmen für den Typ-2-Diabetiker zum Tragen kommen sollen. Und wenn die allein nicht ausreichen, dass dann für alle, die es auch vertragen, Metformin das Mittel der ersten Wahl ist. Und dann, wenn entweder Metformin nicht toleriert wird aufgrund von Nebenwirkungen oder wenn es nicht ausreicht in seiner blutzuckersenkenden Wirkung, dann muss man eine Frage stellen, nämlich die Frage danach, besteht eine established arterial atherosclerotic cardiovascular disease or Chronic Kidney Disease. Und diesen Teil habe ich versucht, hier einigermaßen lesbar herauszuvergrößern. Wenn die Frage mit Ja zu beantworten ist, dann ist nämlich der Therapiebaum etwas anders, als wenn man sagt, der ist zwar Typ-2-Diabetiker, aber er ist herzgesund und er ist nierengesund. Und wenn das der Fall ist, dann ist eben eine der beiden Fragen auch die nach, das wurde hier zusammengefasst, weil die Empfehlungen dann vergleichbar sind, Herzinsuffizienz besteht oder eine chronische Niereninsuffizienz. Und dann gibt die Empfehlung ganz klar hervor, dass dann SGLT2-Hämmer an erster Stelle eingesetzt werden sollten. Wenn diese nicht vertragen werden oder kontraindiziert sind oder wenn sie aufgrund der weit fortgeschrittenen Niereninsuffizienz schon außerhalb der Zulassung fallen, dann kann man einen GLP-1-Rezeptoragonisten mit kardiovaskulärem Benefit verwenden oder kann dann entsprechend dieser Auswahl noch weitergehen, wobei man bei Herzinsuffizienz die Thiazolidindione, also das Pioglitazon, nicht einsetzen soll. Bei Nierenpatienten ist es zwar nicht mit harten Endpunkten belegt, aber es wäre prinzipiell möglich. Und dann kann man halt die verschiedenen anderen, wie zum Beispiel DPP-4-Hämmer oder Beginn mit einem Basalinsulin und als letztes wird dann sogar der Sulfonylharnstoff angeführt, eventuell dazu kombinieren. Also dieser Teil ist das, was für die Nierenpatienten, die bereits eine diabetische Nierenerkrankung haben, wesentlich ist. Damit bin ich am Ende, stehe für Fragen gerne zur Verfügung und danke für die Aufmerksamkeit.